Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich auf Hause. 6000 Mal 42,195. Wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind heute am Zürich-Marathon mitgelaufen. 15 Jahre, eine Bilanz kurz vor Schluss. Unser Wochengast ist der Zürcher Regierungsrat Markus Notter, der in 3 Wochen den letzten hat. Und der 8. gegen den 1. GC spielt heute Nachmittag beim Lieder Basel nach etwa 70 Minuten statt 2:2. Das Wetter morgen sonnig bei 20 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Küenzi. Grosser Andrang heute beim Zürich-Marathon am 9. Knapp 6'000 Läuferinnen und Läufer haben die gut 42 Kilometer unter die Füsse genommen. Bei den Männern hat der John Kailo Kui aus Kenia gewonnen, bei den Frauen die Ukrainerin Svitlana Stanko vor der Schweizerin Patricia Marcelli aus Cham. Der OK-Präsident Bruno Lafranchi hat am Schluss von dem Marathon eine positive Bilanz gezogen.
Ich bin sehr zufrieden. Das Publikum war sensationell. Auf der ganzen Strecke, in der Stadt Zürich, bis um die Meilen und wieder retour. Jeder sei gemeint, Musik, Stimmung, wirklich super. Natürlich auch perfektes Wetter, das die Leute raustreibt, bei dem schönen Wetter. Sportlich auch eine gute Siegerzeit. 2 Schweizerinnen, die 2 WM-Limiten arbeiten, auch das toll.
Besonders freut hat Bruno Lafranchi an einem Läufer gehabt, am Leslie Love aus den USA.
Er hat 200. Marathon gemacht in Zürich und hat den Marathon alphabetisch durchgelaufen, irgendwo bei A. Und es hat er bei Z aufgehört, bei Zürich, das war im 200. gewesen, aber er ist 77, er ist nicht mehr ganz so schnell. Und dann mussten wir eine pragmatische Lösung finden. Wir haben ihn dann eine halbe Stunde früher starten mit Velobegleitung und ist dann wirklich nach 6 Stunden im Ziel gewesen, hat das geschafft, seinen 200. Marathon auch zu finishen. Und das sind so die Geschichten, die halt dann, wo ein Marathon schreibt oder das Leben schreibt.
Neben den Einzelläufern hat es auch noch einen Teamwettbewerb gegeben, wo sich 4 Läuferinnen und Läufer die gut 42 Kilometer aufgeteilt haben. Recht gute Figur gemacht hat da auch das Team vom Zürcher Stadtrat mit der Stadtpräsidentin Corinne Mauch, der Stadtrat Andres Thürler und Daniel Leupi und dem Stadtschreiber André Kui. Die 4 sind immerhin auf Platz 123 von fast 650 Teams gelandet. Atomstrom, ja gern. Die ETH Zürich hat von erneuerbarer Energie, die in der Stadt Zürich standardmäßig verkauft wird, auf Atomstrom umgestellt. So können die ETH 1 Million Franken pro Jahr sparen, sagt der ETH-Präsident Ralf Eichler in der Sonntagszeitung. Die ETH hat den Entscheid schon im Oktober gefällt, also noch vor der Atomkatastrophe in Japan. Der Ralf Eichler betont, dass die ETH mehrfach von dem, was sie jetzt einspare, in die Entwicklung von erneuerbaren Energie investiere. Zwila im Bezirk Pfäffiken hat es gestern Abend in einer grossen Garage gebrannt. 17 Autos, 2 Töpfe und ein Wohnmobil sind dabei beschädigt worden. Verletzt worden ist niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Brandursache ist noch nicht bekannt, Brandstiftung könne aber ausgeschlossen werden. Außergewöhnlicher Diebstahl zu Wald im Zürcher Oberland. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf heute in eine Scheuer eingebrochen. Gestohlen haben sie dort 230 Tauben von der Rasse serbischer Hochflüger. Die Tiere haben einen Wert von etwa 25'000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen. Der Karl Hirschmann. Er ist Milliardärserbe, Jetsetter, Playboy und sorgt mit seinen Sex- und Schlägerprozessen auch immer wieder mal für ein kleines Skandal. Und bis vor kurzem hat er an der Zürcher Bahnhofstrasse den berühmt-berüchtigten Club Saint-Germain geführt. Der Club hat der Karl Hirschmann Ende vom letzten Jahr aber zugemacht. Dafür präsentiert er sich dort jetzt als Kulturmäzen. Er stellt sein Lokal nämlich für 80 Tage gratis am Theater am Neumärt zur Verfügung. Gestern war dort die Premiere vom Stück «Die nackten Kleiden». Wie macht sich der ausrangierte Nobelclub dann als Theaterbühne? Diese Frage habe ich der DRS2-Kulturredaktorin Karl Linder gestellt, die Premiere für uns ist. Schauen.
Macht sich recht gut, ist ein attraktiver Ort, wenn auch ein bisschen verstaubt, muss man sagen. Dominiert tut ein schwarzes Interieur, es hat ein bisschen Art Deco, es gibt Lüster, die oben hängen, es gibt eine übergrosse Fotografie von einem fast nackten Partygirl und das ist wahrscheinlich so die letzte Reminiszenz an die wilden Zeiten von diesem Nachtclub. Und der Reiz von diesem Ort liegt natürlich in seinem Ruf, in der Vorstellung von dem, wo wir wissen, was dort offenbar alles hat stattgefunden in der Ära Karl Hirschmann. Und mit dem sind wir eigentlich schon mit im Thema vom Theaterabend.
Und der Name vom Stück, die nackten Kleider, passen da fast, könnte man sagen. Es ist ein Stück, fast 100 Jahre alt, vom Luigi Pirandello, seinerzeit in Rom uraufgeführt worden. Um was geht es denn überhaupt?
Es geht um eine junge Frau, um Ersilia, die nach einer haarsträubenden Story mit allerlei lauschen Männern und einem missglückten Selbstmordversuch sich zum Stadtgespräch gemacht und bei einem Schriftsteller, beim Ludovico Nota, landet, der aus dieser Geschichte von diesem jungen Mädchen seinen neuen Roman schreiben will. Die junge Frau lässt sich auf das ein, aber das Rollenspiel kommt total durcheinander, weil die wirklichen Figuren aus ihrer Vergangenheit tauchen auf und es gibt ein grosses Durcheinander. Wer ist wer, wer mit wem?
Das klingt einigermaßen dramatisch. Ist es das wirklich?
Es ist dramatisch, tragisch, es ist aber auch extrem komisch, weil der Pirandello hat wirklich eine gut gestrickte Komödie geschrieben mit diesem Stück. Das Neumarkt-Ensemble nimmt die Story jetzt auch nicht so wahnsinnig ernst, sondern eigentlich als weiteren Anlass für einen spielwütigen Theaterabend, voll Anspielung und Assoziationen.
Und eben ein Abend, der nicht quasi daheim im Theater selber stattfindet, sondern in dem ehemaligen Glamour-Club. Bringt es jetzt wirklich, dass das Theater dort angezügelt ist?
Es hat durchaus seinen Reiz, als der schnell laut und witzig Theaterabend von Assoziationen passt das jetzt inhaltlich sehr gut dorthin. Ob es andere Leute ins Theater bringen wird, das ist, glaube ich, eher eine marketingtechnische Frage, würde ich jetzt so nicht behaupten. Man hätte das, glaube ich, eben so gut auch im Neumarkt können machen.
Aber man macht es eben im Club Saint-Germain. Der ist im 5. Stock vom Ballyhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse. Weitere Vorstellungen gibt es noch bis zum 19. Mai. Karl Linder ist das. Regionalschall-Wochengast. Heute ist es der Markus Notter, der Zürcher SP-Regierungsrat. Noch 3 Wochen, dann hat der Markus Notter seinen letzten. Nach 15 Jahren in der Regierung ist er bei den Wahlen vor 2 Wochen ja nicht mehr angetreten. Mit gut 50 wird er dann zu einem der jüngsten Altregierungsräte, die es im Kanton Zürich je gegeben hat. Wir haben Markus Notter zu seinem Abschied nochmal eingeladen und zwar an einen Ort, den er selber hat bestimmen konnte. Ausgewählt hat er das Landesmuseum. Meine erste Frage war dann natürlich auch, warum gerade dieser Ort?
Ja, ich habe eine Beziehung zum Landesmuseum. Ich bin Präsident von dem Nationalmuseum, wie das jetzt heisst. Das ist ja nicht nur der Standort Zürich, sondern andere. Auch ich finde es auch ein guter Ort, was die Lage anbelangt. Ich hoffe, der Ort werde noch besser, wenn wir den Neubau realisieren können. Und ich finde auch wichtig, dass man so ein bisschen ein Geschichtsverständnis hat, dass man ein bisschen weiss, woher man kommt. Und das ist natürlich die Institution, die das probiert zu vermitteln.
Und das Landesmuseum ist eben auch der Ort so quasi von der alten Schweizer Geschichte. Da hat man immer noch wie früher die alten Hellebarden, die Postkutschen, also Relikt aus der Schweizer Geschichte. Wenn sie jetzt schon bald alt Regierungsrat sind, fühlen sie sich dann auch schon ein bisschen als so ein Relikt von der Schweizer oder mindestens von der Zürcher Geschichte.
Ja, also ich glaube, ich muss eben ihr Bild ein bisschen korrigieren, wenn sie die neueste Ausstellung, die wir jetzt hier haben, über
die Geschichte... Ja, es gibt neue, aber die Hellebarden also, sind immer noch da.
Gibt's, ja, die gibt's natürlich auch noch. Aber nein, also das ist ja nicht ein Antiquar. Die Institution. Und ich hoffe, ich werde auch nicht eine antiquierte Institution, obwohl ich mich manchmal schon aufwütsche, wenn ich sage, ja, wir haben doch schon noch und früher haben wir und so. Also man neigt ja dazu, die Vergangenheit zu verklären. Das muss man ehrlicherweise sagen, gerade auch, wenn man so am Adieu sagen ist, gibt es viele Rückblicke und es ist halt so, man erinnert sich meistens als Positive.
Sie sind 15 Jahre jetzt Regierungsrat, 15 Jahre sind Sie Vorsteher vom Justizdepartement und vom Inneren. Da haben Sie nicht wie zum Teil Ihre Kollegen Gelegenheit gehabt, Altbot wieder ein grosses Bauwerk oder eine neue Strasse einweihen, so etwas, wo dann über Generationen bestehen bleibt und wo man sieht und man kann anlangen. Trotzdem, was denken Sie, wenn Sie dann ab dem 9. Mai nicht mehr Regierungsrat sind, was ist noch da von Markus Notter, wo bleibt?
Also von mir ist auch immer die Frage, aber es gibt Sachen, die ich maßgebend mitgestalten konnte. Ich denke an die neue Kantonsverfassung, die vielleicht sogar länger hebt. Ich weiß es nicht sicher, aber vielleicht wird das eine oder andere Bauwerk. Ich denke, als Verhältnis Kirche-Staat, das man neu gestaltet hat, ich denke am Finanzausgleich, wo wir am 15. Mai eine Abstimmung haben, wo man auch noch muss gewinnen. Ich denke an einen Kulturbereich, wo wir auch wesentlich Akzente können setzen mit Filmförderung zum Beispiel. Ich denke auch an Reorganisationen im Bereich Strafverfolgung, an Justizvollzug, wo wir wesentliche Reformen können durchführen, wo wir auch vom Zürcher Modell, zum Teil auch vom Züricher Modell redet. Also da hat es ganz viele Sachen. Es gibt fast keinen Bereich in diesen 15 Jahren, wo da quasi von, was soll ich jetzt sagen, meinem Tatendrang verschont geblieben ist.
Sie haben den Justizvollzug angetönt, das lässt schon ein bisschen darauf schliessen. In Ihrem Departement hat man es auch ein bisschen so mit den Abgründen vom Leben zu tun, wenn man dem so darauf sagen darf. Es geht da zum Teil im Wortsinn um Leben und Tod. Da gibt es die bekannten Fälle vom Taxifahrermord Wetzecker. Es gibt den 5-jährigen Bub aus Bonnstetten, der von seinem Vater umgebracht worden ist, und noch andere. Ohne jetzt da Verantwortlichkeiten irgendwie schon mal klar zu machen, sind alles Sachen gewesen aus Ihrem Departement. Macht einem so etwas einmal zu arbeiten?
Ja, es hat unterschiedliche Phasen gegeben in 15 Jahren. Ich habe meistens dann doch gewisse Distanz wieder können gewinnen, aber das ist nicht immer gleich leicht gefallen. Aber man muss das auch, wieder können Distanz gewinnen, weil sonst kann man Probleme nicht lösen, sonst kann man auch nicht an diesen Sachen arbeiten. Man darf das nicht immer so an sich herankommen lassen, dass man irgendwie handlungsunfähig wird. Das ist eine gewisse Gefahr. Aber ich glaube, ich kann das einigermassen können überwinden.
Wir haben jetzt von den unangenehmen Sachen geredet. Wenn Sie dann am 9. Mai, am Punkt 9 am Morgen, definitiv nicht mehr im Amt sind, was werden Sie dann vermissen?
Also ich werde sicher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermissen. Ich habe wirklich ein hervorragendes Team gehabt. Wir haben sehr gut können miteinander zusammenarbeiten. Ich werde die unterschiedlichen Themen vermissen. Das ist auch etwas Spezielles in dieser Direktion, die Themenvielfalt. Man hat an einem Morgen von Kulturförderung über Strafvollzug bis zu Gemeindefragen können Themen diskutieren. Also die Abwechslung, das würde ich sicher vermissen. Ja, überhaupt natürlich auch die Möglichkeit, auch im Regierungskollegium mitzuwirken, Entscheidungen mitzuwirken. Ich denke, das wird einem alles dann ein bisschen fehlen. Aber das merkt man erst, wenn er wirklich weg ist.
Wo Sie vor fast einem Jahr Ihren Rücktritt angekündigt haben und seither auch wieder in verschiedenen Interviews, da haben wir manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, Sie sind zwar immer noch der politische Mensch, aber der Politbetrieb, so wie er heute funktioniert, von dem haben Sie langsam ein bisschen genug. Also wo liegt da genau das Problem?
Ich habe da und die kritische Äußerungen zum Politikbetrieb gemacht, das stimmt. Das ist einfach meine Einschätzung und ich bedauere das zum Teil auch. Es hat sich in den letzten 15 Jahren eher meines Erachtens verschlechtert als verbessert. Es gibt eine politische Öffentlichkeit, die wenig differenziert ist. Es ist schwierig, mit Sachthemen überhaupt noch in den Medien vorzukommen. Es wird sehr viel personalisiert, skandalisiert, zum Teil aber eben auch banalisiert, trivialisiert. Also, das sind Entwicklungen, die auch im Zusammenwirken von Mediensystem und Politik sich eher hochgeschaukelt hat, wo ich nicht gut finde und wo ich auch finde, man muss das benennen und vielleicht auch ein bisschen Gegensteuer geben.
Und ist das in diesen 15 Jahren, ich meine, so geschichtlich gesehen, historisch gesehen, ist 15 Jahre sind ja ein Klacks. Ist das wirklich in diesen 15 Jahren so viel schlimmer geworden, wie Sie es jetzt einmal schildern?
Ich glaube, es hat sich stark verändert, oder? Also ich habe das verschiedentlich ja beschrieben. Es hat am Anfang, die Journalisten haben anders gearbeitet als heute, oder? Es hat sehr viel mehr, auch dort Ressort Zuständigkeiten gegeben, Leute, die länger an einem gleichen Thema geblieben sind. Es hat viel weniger elektronische Medien natürlich auch gegeben und die haben auch anders gearbeitet. Die ganze Online-Geschichte dazu ist viel weniger hektisch, eher ein bisschen gemächlicher, vielleicht eben auch ein bisschen gründlicher, ein bisschen hintergründiger auch. Also das hat sich wirklich verändert.
Also die Medien haben eine gewisse Mitschuld, sagen Sie, und wie groß ist denn die Mitschuld der Politiker?
Oder, also das ist ja lustig, dass Journalisten immer wie Richter und Staatsanwälte argumentieren, ich rede nicht von Schuld, sondern ich rede von Veränderungen auch in den Arbeitsumständen der Journalisten. Das ist ja, die machen das nicht einfach irgendwie aus Blödheit oder aus irgendwie Verblendung oder irgend so etwas, sondern es hat sich das Arbeitsumfeld dort verändert. Oder? Die ganzen Printmedien sind anders aufgestellt und einen ganz anderen Druck. Und das ist natürlich der Grund. Und die Journalisten leiden da was zum Teil auch mit, oder? Unter dem Ganzen. Und Politik stellt sich auf das System ein. Und wenn jetzt bei der nächsten Ständeratswahl mutmaßlich fast jede Partei, die es gab, einen Ständeratskandidat aufstellt, Chancen hin oder her, dann hat das etwas mit diesen Elementen zu tun. Stichwort da auch wieder Personalisierung von der Politik. Also das hat eine Wechselwirkung, selbstverständlich.
Eben, Politiker machen da eigentlich zu einem grossen Teil, sie sind vielleicht eine Ausnahme, zu einem grossen Teil mit. Sie haben ja mal im Interview gesagt, dass die Politiker, die immer in diesen dummen Talkshows auftreten, die sollte man gar nicht wählen, wenn sie wieder in dem Zusammenhang die kurze Zwischenfrage erlauben. Wie weit haben Sie da zum Beispiel Ihren Nachfolger, den Mario Fehr, im Visier gehabt?
Ja, das ist jetzt natürlich so eine Geschichte, man probiert einen Konflikt herbeizureden. Ich sage ja nicht, dass jeder Politiker, der in einer Talkshow auftritt, nichts taugt. Das habe ich
aber man soll sie nicht wählen, haben Sie.
Ich sage, wenn sich Politiker nur auf Talkshows beschränken und konzentrieren, dann finde ich das eine schlechte Voraussetzung, um den Leuten zu erklären, um was es geht in der Politik.
Gut, lassen wir das und lassen wir Mario Fehr jetzt wieder beiseite. Wenn man so ein bisschen auch über die Veränderung von der Politik redet, dann heisst es in letzter Zeit häufig die beiden Polparteien. Sie haben ja auch schon häufig gesagt, die SVP hat da grosse Mitschuld, all diesen Sachen, Undifferenziertheit, Skandalisierung, Banalisierung, Populismus und so. Aber Ihre Partei, die SP, trägt die nicht fast mindestens so viel dazu bei, mindestens in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, nur mal, es geht ja nicht um Schuld oder nicht Schuld,
sondern
es geht ja mal einfach um eine Analyse, mal schauen, was passiert eigentlich. Und wahr ist natürlich, dass alle Parteien von der Tendenz betroffen sind und alle Parteien meinen, sie müssen in dem medialen Umfeld sich so verhalten, dass sie auffallen, dass sie mit Personen dass sie mit Personen da vor allem im Vordergrund stehen. Also es reagieren alle auf das natürlich, oder? Es werden auch eben Skandalisierungen von den Parteien aufgenommen. Es ist auch Begrifflichkeit aufgekommen, wo ich nicht wirklich gut finde. Und da ist auch die SP nicht ausgenommen von dieser Entwicklung, selbstverständlich. Ich selber, muss ich sagen, habe mich auch nicht total können verschliessen und da irgendwie als Mauerblümchen des 19. Jahrhunderts so die Politik laufen. Selbstverständlich ist man beeinflusst von den gesellschaftlichen Umständen, in denen man innen lebt und schafft.
Und eben, dass die beiden Polparteien, wie man jetzt immer wieder sagt, SVP, SP, da vielleicht noch ein bisschen mehr da mit Schuldig, mit verantwortlich, was auch immer Sie für einen Ausdruck gewähnt sind, sehen Sie das nicht so?
Ja, das kann ich jetzt nicht sehen. Ich meine, auch in der Mitte, man muss ja schauen, es hat doch populistische Schmarren gegeben, die von der FDP und von der SVP und selbst von der EVP und alle irgendwie zu nennen und niemand zu vergessen von der GLP und GP jeweils aufgekommen sind. Da ist doch keine Partei gefeit davor. Natürlich hat die SVP das am frühesten, am konsequentesten und wenn man so will, am professionellsten gemacht und viele orientieren sich jetzt an dem Politikstil, den ich nicht gut finde, das ist so.
Also man könnte ein bisschen abgekürzt sagen, Demokratie steht hier fast ein bisschen vor dem Abgrund. Was heisst denn das? Was hat das für Konsequenzen?
Ja, Abgrund, das ist jetzt auch ein bisschen dramatisch, aber ich denke, im politischen System, das davon ausgeht, dass Bürgerinnen und Bürger auch Sachentscheidungen fehlen, muss man fordern, dass die Bürgerinnen und Bürger informiert sind über das, was sie entscheiden, dass sie wissen, um was es geht und dass sie auch wissen, dass Entscheidungen nie nur gut oder schlecht sind, dass es immer Vor- und Nachteile gibt und dass man muss abwägen und dass es nie schwarz-weiß ist, nie eben nur gut und böse und dass man so einen Diskurs muss können führen muss, dass man auch eben abwägend sich am Schluss kann entscheiden, ich ziehe das einem anderen vor. Und wenn diese Voraussetzung nicht mehr gegeben ist, dann sind natürlich auch die Entscheidungen nicht genügend qualifiziert und dann leidet das System. Aber es geht natürlich nicht unter jetzt da, sondern es funktioniert ja natürlich auch, aber es nimmt ein Stückchen vielleicht Schaden und längerfristig heisst das auch, dass dann Kontinuität in dem Staat, Zusammenleben unter unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und so, dann eher schwieriger wird.
Sie haben mal in meinem Interview gesagt, man könnte in dem Zusammenhang oder müsste in dem Zusammenhang eigentlich so eine Bürgerbewegung für Vernunft in der Politik gründen. Ist das einfach mal so eine Idee gewesen oder ist das etwas, was Sie sich jetzt für die Zeit nach dem 9. Mai konkreter könnten vorstellen, selber zu machen?
Also das ist dort einfach mal so eine Idee gewesen, aber ich hatte dann auch Reaktionen darauf, dass es Leute gegeben, die dann gesagt haben, das fänden sie auch gut und sie würden da gerne mitmachen und so. Aber ich stürze mich jetzt also nicht am 10. Mai in so etwas. Ich denke auch, wenn man so etwas machen will, dann müsste man das gut überlegen und nicht einfach wieder als politische Partei oder so irgendwie, ich bin Sozialdemokrat und werde das bleiben und die SP ist meine Partei, aber müsste es wie eigentlich ergänzend zum Parteiensystem, müsste man irgendwie etwas aufbauen, das würde vielleicht Sinn machen. Ich habe ja immer erlebt, dass wenn man mit den Leuten redet, dann sind die meisten Leute sehr differenziert eigentlich und abwägend und wissen auch, dass es immer Vor- und Nachteile gibt und die finden das auch mal ein bisschen komisch, was die Parteien erzählen. Lustig ist einfach, dass aber dann halt gleichwohl, jedenfalls bei den Parlamentswahlen, die Partei, die am leutesten und ich sage jetzt einmal am undifferenziertesten sind, eher besser abschneiden. Das ist ein Widerspruch, den ich mir selber auch nicht ganz erklären kann.
Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Stichwort Wahlen. Die nächsten grossen Wahlen im Kanton Zürich sind oder in der Schweiz sind eben National- und auch Ständeratswahlen. Sie haben das seinerzeit mit Jahr noch offen lassen, ob das für Sie etwas wäre. Wie sieht es jetzt aus? Jetzt geht es nicht mehr so lange.
Ja, bin ich sicher, ich das offen lassen. Aber nein, ich werde sicher nicht im Herbst für so ein politisches Amt kandidieren.
Sie sind der Wunschkandidat offenbar, aber von Ihrer Partei. Sind Sie da fest bekniet worden?
Also es gibt wenig Sozialdemokraten, die im Knündeln geübt sind. Und ich habe also keine gesehen, die knündeln. Nein. Also ich glaube, man weiss, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt nach 15 Jahren Regierungsrat, 6 Jahre Stadtpräsidentin Dietrich, nach 21 Jahren vollamtlicher Exekutivtätigkeit, die Absicht, zwar nicht Politik fern zu werden, aber kein politisches Amt jetzt im Moment anzustreben, sondern das vielleicht eher von der Seitenlinie ein bisschen zu beobachten und vielleicht mal einen Zwischenruf zu machen und zwar informiert zu bleiben und auch dabei zu bleiben, aber mehr im Sinne von elderly Statesmen, die da noch so ein bisschen seinen Senf dazugeben.
Also der Ständerat Notter, den wird es nicht geben?
Der wird sicher nicht geben.
Was sind denn sonst noch so? Jetzt haben Sie gesagt, elderly Statesmen, so ein bisschen von der Seitenlinie aus, wie stellen Sie sich das vor?
Also ich habe jetzt ja da zwei Zeitungen zugesagt, dass ich als Kolumnist wird tätig sein. Das ist so etwas, wo man an der Seitenlinie kann so Zurufe machen kann. Das andere wird sich dann zeigen. Also ich habe da noch nicht alles ganz im Detail organisiert und abgeklärt. Ich habe auch viele, die mich angefragt haben, gesagt, dass ich mich dann im Laufe von Mai mal wieder ein bisschen, orientieren und dann auch ein bisschen entscheiden, was ich dann genau mache.
Haben Sie schon Vorstellungen sonst? Also die zwei Kolumnen werden Sie ja noch nicht wahrscheinlich 100% beschäftigen. Sie sind erst 50, also Ihr Berufsleben geht noch ein Zeitchen. Haben Sie sonst schon jetzt unterdessen Ideen, wie es dann weitergeht nach dem 9. Mai?
Ich habe verschiedene Ideen und das werde ich dann, wie gesagt, im Laufe von Mai, Juni einmal definitiv entscheiden und dann auch darüber informieren. Selbstverständlich, die Kolumnen werden mich nicht ausfüllen, gewisse Empfänger, das sei jetzt meine Hauptbeschäftigung. Ich habe gesagt, die Kolumne, das ist also andere haben Küngel und ich habe jetzt eine Kolumne. Aber wir werden mal schauen, wie sich das entwickelt.
Und ob Sie eher so quasi Privatwirtschaft, Hochschule oder wo sehen Sie sich da?
Da Das gibt verschiedene Optionen, die ich im Moment weder weiss noch will, genau sagen, wie das dann weitergeht. Das werden wir sehen.
Und haben Sie wenigstens schon für die Zeit nach dem 9. Mai die grosse Ferien gebucht?
Gebucht, ehrlich gesagt, auch noch nicht, aber ich habe so dort konkretere Vorstellungen, dass ich wirklich dann mal aneinander ein bisschen längere Zeit weggegangen, ein bisschen den Kopf luften und dann wieder zurückkommen, frisch gestärkt.
Und wann geht es?
Ich gehe zuerst wahrscheinlich mal in eine grössere europäische Stadt und dann vielleicht noch ein bisschen auf ein Schiff, aber also nicht auf lange Zeit.
Unser Wochengast war es, der Markus Notter. Etwa 3 Wochen ist er Mitglied vom Zürcher Regierungsrat. Und dann hört er auf. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet im Landesmuseum in Zürich. Die Zeit ist 5:55. In wenigen Augenblicken kommen wir zum Sport. Vorweg mal das Resultat vom Match Basel gegen GC. Vor wenigen Augenblicken ist der Schlusspfiff gewesen. Es ist unentschieden ausgegangen. 2:2. Die anderen Resultate heute Nachmittag: Xamax Luzern kurz vor Schluss 2:2 und Thun St. Gallen unentschieden 0:0. Profiteur von heute, obwohl er nicht gespielt hat, ist der FC Zürich. Weil eben Basel Punkte verloren hat, ist der Rückstand vom zweitplatzierten FCZ auf den FC Basel auf 3 Punkte geschmolzen. GC seinerseits ist trotzdem Punktgewinn in Basel einen Rang zurückgekehrt, auf Rang 9 überholt wurde von Xamax, falls sich das bestätigt, dass Xamax eben gewinnt gegen Luzern. Ein Resultat aus der Challenge League: Schaffhausen verliert auswärts hoch gegen Servette mit 2:6. Besser gemacht haben es die Tampaler von Schaffhausen. Kadetten Schaffhausen gewinnen zum 6. Mal den Schweizer Cup. Im Finale schlägt sie den BSV Bern-Muri mit 34:30. Zum Wetter, da ist der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Auch heute Nacht wird es wieder kalt, die Temperaturen gehen auf 0 bis 5 Grad zurück. Morgen gibt es dann wieder das gleiche Wetter wie heute, das heisst, es ist den ganzen Tag durch sonnig, häufig sogar wolkenlos, wobei dann am Nachmittag gibt es immerhin ein paar flache Quellwolken, wobei die vor allem so zwischen Wettiswil und dem Zürcher Oberland unterwegs sind. Es wird warm, am Nachmittag gibt es dann verbreitet etwa 20 Grad und auch ein bisschen weiter oben, wie zum Beispiel im Wald, gibt es noch 18 Grad. Am Dienstag bleibt es nach wie vor sonnig und es wird noch etwas wärmer. Die Temperaturen steigen dann am Nachmittag fast bis auf 22 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. Zum Schluss noch der Blick auf ein paar Themen von der nächsten Woche, der Woche vor Ostern. Wie sollen sich der Kanton Zürich und seine Gemeinden die riesigen Kosten vom Gesundheitswesen künftig teilen? Es geht darum sehr, sehr viel Geld und darum gibt es auch immer wieder grosse Diskussionen. Eine solche Diskussion findet morgen im Zürcher Kantonsrat statt. Auf der ganzen Welt sorgt er für eine bessere Umwelt, der WWF. Er wird 50 und bei seiner Gründung ist auch die Stadt Zürich sehr wichtig gewesen. Darum zeigt jetzt das Landesmuseum Zürich eine Ausstellung über 50 Jahre WWF und über seine Zürcher Wurzeln. Morgen wird sie vorgestellt. 10 Jahre hat er sich um die Zürcher Langstrasse und um die Auswüchse vom Sexgewerbe und vom Drogenhandel gekümmert. Der Rolf Fieli, der Mr. Langstrasse. Jetzt übergibt er schon bald das Zepter seinem Nachfolger. Am Dienstagabend ist er bei uns im Studio. Wir ziehen dann mit ihm Bilanz. Auch die Grünen vom Kanton Zürich wollen bei den Ständeratswahlen mitmachen. 2 Kandidaten stehen intern zur Auswahl. Der Nationalrat Bastien Giraud und der Zürcher Gemeinderat Balthasar Glättli. Am Dienstagabend entscheiden die Grünen. Wir berichten darüber am Mittwochmorgen. Das also die nächste Woche im Regionalschall Zürich Schaffhausen. Für diese Woche ist fertig. Am Mikrofon war der Hans-Peter Grünzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.